in bestimmten Zeiten kannst du wirklich früh morgens kannst du an der Küste sein und am Strand und am Nachmittag kannst du Skifahren. Also diese Qualität ist unglaublich toll.
Das sind so die Momente, wo man sich als Mensch dann so ganz klein auf diesem Planeten fühlt, oder? So in dieser riesigen Natur. Ich mag das gern so.
Kanada ist wirklich ein super sicheres Land. Die Leute sind sehr gastfreundlich, sind immer hilfsbereit.
Kanada, Vancouver und British Columbia mit Mark. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Reisen, Wandern und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer und Leiter von Weltweit Wandern. Heute sprechen wir über Kanada, genauer gesagt über British Columbia, die westlichste Provinz. Dort kann man zwischen Pazifikküste und echter Wildnis wunderbar wandern und viele, viele spannende Entdeckungen machen. Wir reden heute über Vancouver, wandern durch die alpine Bergwelt um Whistler zu den türkisfarbenen Garibaldi Lakes, tauchen ein in die Stille des Kilcotin-Plateaus, gleiten mit der Fähre durch die spektakuläre Inside Passage und mit etwas Glück beobachten wir live Grizzlybären auf unserer Reise dann beim Lachsfischen in Bella Coola. Wir begegnen den First Nations, den indigenen Völkern von Kanada. Wir lernen ihre Kultur und Geschichten kennen. Eine Reise zwischen Meer und Bergen, zwischen Metropole und Wildnis. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Marc, der da online mit mir unterwegs bin. Hallo Marc, schön, dass du heute da bei uns im Podcast bist.
Ja, danke, ich freue mich auch.
Hallo. Ja, magst du dich gleich zu Beginn selbst vorstellen?
Ja, gerne. Also mein Name ist Marc. Ich bin Kanadier. Ich bin in Kanada geboren, aber bin deutschstämmig. Also meine Eltern sind ausgewandert. Mhm. Ich bin aber, wie gesagt, hier geboren in der Nähe von Jasper. Also in den Rocky Mountains bin ich eigentlich aufgewachsen. Mhm. Und jetzt lebe ich ein bisschen südlich davon in Banff, in der Nähe von Banff Nationalpark und auch in den Rockies.
Das ist ja ein berühmter Name, oder? Banff, da klingt schon das Outdoor.
Genau. Mhm. Genau. Ja. Und auch wegen dem Banff Film Festival, Banff Mountain Film Festival, ist schon bekannt.
Mhm. Und die Rockies sowieso, über die reden wir dann auch noch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ist auch eine wunderschöne Gegend, ja.
Ja, wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie kann man sich dein Leben vorstellen? Wir haben ja beim Vorgespräch schon gesagt, es ist jetzt Mitte März, bei uns ist Frühling da in Österreich, aber bei dir schaut es anders aus, oder?
Ja, genau. Also im Moment, wir sind so auf etwa 14.000 Höhenmeter, also wir sind schon so ein bisschen in den Bergen. Und es war jetzt auch, die letzten paar Tage hatten wir auch schon fast, da kam der Frühling schon fast so durch, also war schon noch warm. Und aber jetzt, vor zwei Tagen haben wir nochmal... Und das ist jetzt auch noch die ganze Woche, haben wir noch so Schnee bekommen, also wurde es auch wieder kalt. Heute Morgen, also wunderschön, also es sieht wieder mitten im Winter aus, wir haben 30 Zentimeter Schnee noch bekommen, jetzt im März. Und es war minus 8 Grad heute Morgen, als ich aufgewacht bin. Und es soll noch weiterhin diese Woche auch noch, also schneien, wieder noch ein bisschen schneien und auch noch kälter bleiben. Mhm. Also für die Skiverhältnisse im Moment in den Bergen ist es noch toll, also es ist tolles März-Skifahren hier.
Perfektes Skifahrwetter, ja, das wünschen wir uns, weil bei uns ist schon fast ein bisschen zu warm in Österreich jetzt im März, ist fast ein bisschen früh warm geworden. Ja. Ja, du, für Leute, also ganz dumpf weiß natürlich jeder, wo Kanada liegt, aber du musst ein bisschen einordnen, da ist es jetzt über den USA mal grob,
genau, ist dein Land? Genau, also Kanada liegt, also wie gesagt, über den USA, ist... also gilt als zweitgrößtes Land der Welt. Und also ist schon fast so fast 10 Millionen Kilometer, also Quadratkilometer, das ist ein Riesengebiet. Und die Einwohnerzahl ist auch relativ gering. Also wir sind bei etwa 41 Millionen. Mhm. Und das Interessante ist, die Hauptpopulation Kanadas liegt so wirklich im unteren Streifen von Kanada. Also so von 200 Kilometer von der USA-Grenze ist so 80% der Bevölkerung lebt dort. Also gibt es auch riesengroße Ecken, wo es noch sehr unbewohnt ist, wo viel Wildnis ist, wo wenig... Mhm. Straßen und Menschen auch gibt, ja.
Und du bist ja in so einer ganz kleinen Provinz, ich sage jetzt unter Anführungszeichen British Columbia, also die Dimensionen sind einfach für uns Europäer ganz anders. Wie groß ist denn deine kleine Provinz?
Ja, ist ja gewaltig, ist ja gewaltig. Also British Columbia selbst, glaube ich, ist fast dreimal so groß wie Deutschland insgesamt.
Wow.
Und die Einwohnerzahl von British Columbia ist um die 5 Millionen. Also auch wieder, und darunter hast du halt auch Vancouver, die größte Stadt. Und in Vancouver selbst hast du knapp um die 3 Millionen Menschen in Vancouver.
Org, und der Rest ist quasi menschenleer dann, oder? Da sind ja kaum mehr Leute. Auf 2 Millionen
Genau.
Leute dreimal so groß wie
Genau.
Deutschland dann. Ja, wow.
Genau. Ja, und
Ist
also es
doch.
gibt auch noch mal ein paar andere auch Orte und Städte, aber zum großen Teil, vor allem wenn man in die nördlichen Regionen kommt, da hast du Gegenden, wo da sind hunderte Kilometer zwischen Siedlungen und ja, also zum riesen Wildnis Gegenden noch da oben.
Wow. Und British Columbia sagst du oder Columbia? Auf Deutsch ist es Columbia, oder? Und auf Brit.
Ja,
Ja, okay.
auf Englisch sagt man immer British Columbia. Also das ist
Ja,
ein
okay.
bisschen, ja,
Kann man
in
beides
Englisch sagt
sagen
man
dann.
oft bei uns immer British Columbia.
Ja. Ja, und wie ist politisch in Kanada? Wir kriegen ja als Europäer jetzt immer wieder mit, euer Nachbar, der führt sie ja ganz schön auf, der Mr. Trump. Wie ist denn die Situation in eurem Land? Ihr seid ja quasi Teil des Commonwealth. Wie kann man sich das vorstellen, euer System?
Ja, also wie gesagt, also in der Regel ist Kanada ein sehr stabiles, auch demokratisches Land. Also wir sind offiziell eine parlamentarische Monarchie und wir sind auch Teil des Commonwealths. Die offiziellen Amtssprachen für Kanada sind schon eigentlich Englisch und Französisch, obwohl im Westen ist es hauptsächlich Englisch. Also dort redet man wirklich zum großen Teil Englisch. Aber darunter gibt es auch, also von den Einheimischen, auch von den Indigenen und den First Nations in Kanada, gibt es hunderte von unterschiedlichen Sprachen, also auch sehr präsent. Aber wie gesagt, die Hauptsprache ist eigentlich Englisch und Französisch.
Mir gefällt der Ausdruck First Nations wirklich gut, weil das ist schon ein bisschen die Wertschätzung, oder? Das ist irgendwie schön.
Genau, also der Gedanke ist, als das waren die ersten hier und das ist also deren Heimat. Also die waren auch die ersten, die das Land hier gelebt haben. Also nennt man die halt mittlerweile bei uns First Nations. Und darunter, dass die auch selbst sehr unterschiedlich sind und sehr verbreitet, von den ganz öffentlichen Norden bis Ost-West zur Grenze. Und darunter auch unglaubliche viele kulturelle Unterschiede sind, nennt man die halt auch Nations, unterschiedliche Nations. Da waren auch politisch was sehr komplex unter denen. Also nennt man die halt First Nations bei uns.
Na, aber finde ich, also klingt für mich so als Außenstehender schön. Was weniger schön ist, waren so die provokanten Aussagen von eurem Nachbarchef, dem Donald Trump, der die ganze Welt in Atem hält. Ja, Kanada soll ja laut seiner Meinung der 51. Bundesstaat werden. Wie geht's euch damit?
Ja, das ist bei uns definitiv auch ein empfindliches Thema. Und solche Aussagen wurden in Kanada also sehr, sehr ungern und auch sehr kritisch angenommen. Definitiv auch als Angriff auf unsere Souveränität. Natürlich auch politisch und ökonomisch weist Kanada diese Merkung stark ab. Aber das hat dazu beigetragen, dass definitiv vor allem im letzten Jahr hat das sehr die kanadische Identität gestärkt.
Nach
Vor allem auch
innen.
unter der im Land selbst, ja,
Ja,
Wahnsinn. Also
ja.
man sieht überall, also wirklich auch den Nationalstolz sehr gestärkt. Und Kanadier sind halt in der Regel sehr stolz, Kanadier zu sein. Wir sehen uns auch als kulturell und politisch also unterschiedlich zu den USA unabhängig und wirklich auch kulturell etwas unterschiedlich und politisch auch anders. Und Kanada ist sehr stolz auf seine Unabhängigkeit. Also das ist schon ja ein schwieriges Thema. Es war nicht sehr gut angenommen hier. Wurde nicht sehr gut angenommen.
Mir ist es so aufgefallen, so als junger Student bin ich ja viel in der Welt herumgereist, quasi, um dann, unter Anführungszeichen, um meine Firma dann zu gründen. Nein, ich habe das noch nicht gewusst, aber da sind mir die Kanadier immer aufgefallen, die hatten immer, die kanadischen Rucksackreisenden haben immer das Maple Leaf. Also dieser Nationalstolz, ich komme aus Kanada und zeig's auf meinem Rucksack, das war echt schon vor Jahrzehnten außergewöhnlich. Das muss stark sein bei euch, oder?
Ist schon, definitiv, ja. Wie gesagt, die Kanadier sind halt sehr stolz, Kanadier zu sein. Und es ist auch bewusst, dass wir uns Identität uns separat sehen zu den USA und auch kulturell, dass wir unsere eigenen kulturellen Sachen haben, die nicht nur einfach in den USA untergehen. Definitiv, ja.
Ja, und wie ist jetzt das Verhältnis? Weil man, ihr seid ja Nachbarn, da gibt es ja ganz viel wirtschaftliche Beziehungen und die Zölle, die treffen ja uns in Europa, ja, mit denen der Nachbar Donald droht. Wie geht's euch gerade damit?
Ja, leider ist es natürlich auch ein schwieriges Thema hier geworden. Traditionell war eigentlich die Beziehung zwischen Kanada und USA immer sehr gut. Mhm. Also wir waren der Nachbar zum Norden. Also die politische und Beziehung war immer eigentlich sehr, sehr gut. Ja, und ich meine, auch die Kanadier sind viel in die USA gereist. Mhm. Das ist natürlich alles ein bisschen schwieriger jetzt geworden. Mhm. Und es ist auch die Kanadier sind nicht froh darüber.
Ja. Also wir waren ja letzten Sommer, also Sommer 2025 in den USA, und da hat man schon damals schon gemerkt, dass die Kanadier nicht mehr kommen. Also da waren ja schon diese Drohungen und Grand Canyon war ziemlich leer und da hat es geheißen, ja, die Kanadier, die kommen heuer nicht, weil die sind irgendwie denken die, da müssen wir das nicht nur unterstützen, wie der sich aufführt. Also das hat man schon im Sommer 2025 ganz stark spürt dort.
Ja, spürt man auch weiterhin noch. Also ist es immer noch, auch wieder bleibt eine schwierige Situation. Mhm. Also auch die Kanadier oft dadurch, dass wir einen langen Winter haben und viel Schnee sind, auch haben die Kanadier, sind auch gerne in die USA gereist, oft über den Winter, um mal nach Florida oder nach Kalifornien, um auch mal wieder ein bisschen Sonne zu tanken. Aber da sind auch drastisch, auch wegen allein, weißt du, aus politischen Gründen gehen Leute jetzt weniger, also sehen wir in den letzten Jahr, anderthalb Jahren viel weniger Kanadier auch noch nach den USA. Und wir sehen das auch, dass die Europa vorziehen im Moment oder Inland bleiben. Viele Kanadier machen jetzt auch diesen Sommer, letzten Sommer und werden auch diesen kommenden Sommer auch Inland selbst reisen, anstatt in die USA zu gehen.
Ja, und wie merkt man das so als europäischer Reisender, wenn man nach Kanada kommt? Merkt man da irgendwas von politischen Spannungen oder wie ist denn da die Situation, wenn man bei euch herumreist?
Ja, im Alltag merkt man es nicht. Also auch im Tourismus oder im Reisen spürt man das nicht. Und auch in der Regel Alltag spürt man es auch nicht. Also wie gesagt, die Kanadier sind immer sehr offen. Die sind sehr redensfreundlich, die sind extrovertiert. Also in der Regel, wenn man durch Kanada durchreist, und das Lebensstandard ist hoch und bleibt immer noch hoch. Also in der Regel merkt man das vom Alltagleben nicht richtig, nee.
Ja, und um das geht's uns ja auch bei Weltweit Wandern, dass man mit Land und Leuten in Kontakt kommt. Und da gehen wir ein bisschen näher quasi rein, zoomen wir mal rein nach British Columbia, diese kleine Provinz, dreimal so groß wie Deutschland. Ihr liegt am Pazifik, das ist sozusagen auf der linken Seite, wenn man die Karte so anschaut, links unten, oder? Nehme ich an. Und beschreibt das einmal ein bisschen. Wie ist denn euer Klima? Jetzt ist gerade kühl, aber im Sommer ist, wie ist denn da zum Reisen?
Ja, also genau. Also British Columbia im Prinzip, wenn man so die Karte anguckt, ist die westlichste Provinz. Also am linksten Ecke hat halt eine riesen Pazifikküste, geht hoch bis Alaska. Mhm. Und in der Regel ist British Columbia, das ist das Tolle auch an dieser Provinz, ist wirklich sehr kontrastreich. Also an der Küste, wenn man in Vancouver ist oder Vancouver Island, dort an der Küste ist es sehr klimatisch mild. Also auch im Winter wie auch im Sommer schön. Und wenn man inland geht, kann sich aber auch drastische Unterschiede geben. Also inland viel trockener. Du hast auch so fast Halbwüsten oder Pampa oder Prärie-ähnliche Gegenden im Mittelgebirge und auf der Hochplateau. Und du hast auch große Bergketten auf der Westseite, also unter anderem auch bis zu 4.000 Meter hoch, also hohe Bergketten auch in also viel, sehr, sehr kontrastreich als Provinz. Mhm.
Das klingt toll zum Entdecken. Und wir haben ja schon geredet über die First Nations, da gibt es ja ganz unterschiedliche auch entlang, wenn man durch eure Provinz und durch euren Gebiet fährt, oder? Wie ist da der Kontakt oder die Situation?
Ja, also das ist auch ein sehr großes Thema und da braucht man eigentlich, das ist wirklich ein großes Thema, was auch viel Zeit braucht, leider. In der Regel, also die First Nations sind gut repräsentiert in British Columbia. Also insgesamt, wenn man das ganze, ist halt auch eine Riesenprovinz, aber wenn man sich es anguckt, sind das über 200 unterschiedliche Siedlungen, die man in British Columbia hat, die sich als First Nations anerkennen. Und das gilt als etwa ein Drittel von den ganzen Bevölkerung von Kanada ist, was einheimisch ist als First Nations, lebt in British Columbia. Sie haben eine sehr große First Nations Anzahl. Wie gesagt, also darunter gibt es auch ganz viele unterschiedliche Sprachen. Es ist nicht nur eine einheimische Sprache, sondern ganz, ganz viele. Und viele von denen, die man auch so begegnet, unter denen das erkennt man eigentlich so als Coast Salish und als Interior Salish. Das sind die größeren Gruppen in British Columbia. Und darunter gibt es halt auch ein sehr bekannte, so wie die Haidas oder die Kakakwa oder die Nisga, aber auch ganz viele anderen.
Und das kriegt man so mit entlang der Reise, weil man da durch diese Gebiete durchfährt oder wandert.
Definitiv, auf jeden Fall. Also die Kultur ist schon relativ präsent in British Columbia. Dadurch, dass halt die Bevölkerung stark ist, die Kultur noch sehr gut erhalten ist, ist das auch sehr repräsentiert, auch in der Regel auch in British Columbia. Also man sieht viele von der Kunst, ist auch sehr markant. Und auch wenn traditionell sieht man auch viel von den First Nations überall, wenn man durch British Columbia durchreist.
Und welche Kunst ist das? Ist das Malerei oder was ist das?
Ja, oft ist es unter den Haida, sieht man das viel. Das ist halt sehr markant. Das ist schon, wenn man das so vor Augen hat, das sind oft so Zeichnungen von Adlern oder verschiedenen Tieren, die oft in so unterschiedlichen Rottönen und Schwarztönen. Also wenn man die Bilder sieht, das sind oft unter First Nations Kanada, das sind dann oft halt diese Westküst-Kulturen, die da drunter repräsentiert sind. Auch die Totempfähle zum Beispiel ist klassisch Westküste. Also das ist jetzt nicht Plains First Nations oder Ostküste. Das ist wirklich diese Indianer-Totempfähle war direkt von der Westküsten First Nations Kultur stammt das ab.
Ja, das kennt man so ein bisschen aus der Jugend und Kindheit, oder? Bei uns auch in Europa, ja. Eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird bei Reisen, wie ist denn das? Ist es gefährlich in Kanada? Dort ist ja so viel Wildnis, da gibt es Bären, wird man da gefressen? Wie gefährlich ist es denn, unterwegs zu sein bei euch?
Ja, zum Glück, ich meine, das ist ein tolles von Kanada. Kanada ist wirklich ein super sicheres Land. Die Leute sind sehr gastfreundlich, sind immer hilfsbereit. Aber weißt du, man muss schon, also wie sagt man, unter den Sachen, wo man aufpassen muss, ist definitiv den großen Sachen sind halt Wildtiere. Und vor allem auch in Westkanada hat man halt Bären, man hat Schwarzbären, man hat Grizzlybären. Wir haben auch, auf Englisch sagt man Cougars, das sind Pumas, also Bergkatzen. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also da gibt es schon Sachen, also einfach auch da bewusst mit umgehen, seine Distanz halten und solche Sachen. Das sind schon so ein paar eigene Sachen, wenn man draußen ist in der Wildnis, dass man auch aufpasst mit Essen, dass man nicht Essen einfach rumliegen lässt. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber in der Regel ist es ein sehr sicheres Land.
Also ich kann mich nur erinnern, mein Bruder war unterwegs, der hat immer gesagt, das Essen haben sie immer in so einem Container
Ja.
weit weg vom Zelt am Baum aufgehängt oder solche
Genau.
Dinge einfach, ja, in der
Genau.
Nacht.
Genau. Und mittlerweile gibt es auch bei Campplätzen, da hat man so Container, wo man das Essen da reintun soll und muss eigentlich, wenn man irgendwo weißt du, in den Bergen oder im Hinterland oder in der Wildnis übernachtet. Oder auch wenn man auf dem Campingplatz, dann ist das immer bekannt unter den Kanadiern, dann lässt man das Essen nicht einfach rumliegen, das tut man immer ins Auto rein oder in den Camper rein. Das ist ganz normal hier, dass man einfach auf solche Sachen achtet und dass man da ein bisschen bewusst mit umgeht und auch den Tieren Distanz gibt. Also es ist sehr oft, trifft man auch alleine auf der Straße, trifft man Elche und Hirsche und Bären. Und dass man einfach denen auch genügend Freiraum und Freilauf gibt.
Also sozusagen, wenn man sie richtig verhaltet, dann Tiere sind ja scheu oder sind ja nicht so, dass die dann Menschen entgegenkommen, ja. Also ihnen
Genau,
auch
in der
Raum
Regel.
lässt.
Genau,
Ja.
die sind, genau. Und hier gibt es genug Raum, dass die auch weißt du, im Prinzip den Menschen auch ist den nicht gewohnt und das, die mögen das auch nicht. Die im Prinzip möchten die auch den Menschen immer vermeiden. Also wenn man da auch mit gut umgehen kann, ist das in der Regel kein großes Thema und kein großes Problem.
Vielleicht jetzt nicht jetzt mit ganz wilden Tieren, aber was man auch eben hört, nicht nur in Norden Europa, aber auch bei euch, hört man halt manchmal, da ist so lästig mit Mücken. Wie ist denn da, wenn wir schon jetzt bei Tieren sind, reden wir da auch noch drüber?
Ja, das ist ein gutes Thema. Also ich bin das mittlerweile auch gewöhnt. Ich denke immer, in der Regel, vor allem auch im Westen Kanadas, gibt es Mücken, auf jeden Fall. Aber ich finde immer, die sind einigermaßen okay. Also es gibt Mücken und man kann auch Mückenmittel hier kaufen. Ist immer gesagt, man soll das lokale Mückenmittel mitnehmen. Aber wo es meistens unter Mücken sehr bekannt ist, das ist halt der Norden. Da unter dem Yukon und in den Nordwestterritorien, da kann es wirklich, wirklich schlimm sein mit Mücken. Aber dadurch, dass wir auch durch British Columbia sehr trockene Gebiete habt und bergige Gebiete, gibt es schon definitiv Mücken, aber das ist nicht so ein großes Thema wie in anderen Ecken vielleicht Kanadas, wo es wirklich schlimm mit Mücken sein kann.
Ja, okay, also bei euch nicht so halb so wild quasi, oder nicht?
Halb so wild, muss sich schon damit ein bisschen, also man muss schon, es gibt Mücken. Mücken gibt es bei uns auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Aber ich denke, es gibt auch riesige Seegebiete in Manitoba und sowas. Da muss man wirklich, das ist noch eine ganz andere Kategorie an Mücken.
Ja, wenn wir jetzt bei den Tieren sind, ist vielleicht die Überleitung zu den Fischen und zum Essen. Bei Kanada denkt man immer an Lachs. Wie ist denn das Essen bei euch quasi?
Wenn man sich so BC denkt, also die kulinarischen Sachen wirklich in BC ist Lachs. Also das ist einer von den großen. Pazifischer Lachs, wild gefangen. Darunter gibt es auch Crab, also wie nennt man das?
Garnelen vielleicht oder Garnelen Krabben.
Und sowas. Ja, auch, frisch vom Pazifik ist auch eine Delikatesse. Geräucherter Lachs ist sehr groß, also das ist auch so traditionell, was man in BC isst, ist so geräucherter Lachs. Und Inland gibt es halt auch, kann man auch oft so Bison und Elch finden. Also es ist auch so eine Delikatesse, die man auch finden kann. Rind ist auch, also Rinderzucht und Essen ist auch sehr groß bei uns.
Das ist dann natürlich dann Burger und so auch. Also
genau, sowas, ja. Genau. Steak. Und aber es Im Süd, British Columbia gibt es auch das zum Beispiel das gemäßigte Fraser Valley oder das Okanagan-Tal. Da findet man auch, viele Früchte werden dort angepflanzt. Also man findet auch Kirschen und Pfirsiche im Hochsommer. Farm to Table ist sehr groß bei uns. Und man findet auch sehr gute lokale Weine. Also das Okanagan-Tal zum Beispiel in Süd-British Columbia ist sehr bekannt für seine Weinzucht und seine Weine.
Du, nur kurz als Erklärung, was heißt Farm to Table? Das ist quasi lokales Essen dann.
Genau, also bei uns ist auch vor allem in der Kulinarisch, das findet man viel in Vancouver und in den Städten, ist eine große Bewegung auch nachhaltig zu denken, nachhaltig zu arbeiten. Und es ist eine große Bewegung auch von uns regional, die Produkte zu erzeugen. Also da denkt man auch bei Farm und Table, dass es dann von Mexiko eingeflogen wird, dass man auch regionale Produkte und in der Saison auch benutzt für das Kulinarische, in den Restaurants.
Und in der Stadt gibt es natürlich eher, da gibt es ja auch Zuwanderer, da gibt es wahrscheinlich dann noch einmal anderes Essen in Vancouver, oder?
Ja, also Vancouver ist eine sehr multikulturelle Stadt und ist auch dafür, hat man eine riesen Vielfalt. Da ist ein großer Einfluss von asiatischem Raum. Also man hat viele chinesisches und japanischen Einfluss, auch sehr in den letzten Jahren indisch. Also da gibt es wirklich eine riesen Vielfalt an kulinarischen Möglichkeiten. Von indischen Essen bis zu Philippinen bis zu äthiopisches Essen. Also da findet man wirklich alles.
Sehr, sehr multikulturell. Also die Stadt muss ja sehr, sehr, das muss echt spannend sein, allein von dem Essen.
Sehr, sehr multikulturell, genau. Ja, sehr, sehr multikulturell.
Weil du jetzt sagst, Weinanbau, also und viele Früchte, das heißt im Sommer, die Sommer sind warm und angenehm und mild dann im Süden.
Genau, ja, genau. Also die Sommer können wirklich, die sind wunderschön. Also es kann auch im Norden von British Columbia sehr warm sein im Sommer. Wir haben sehr, sehr lange Tage, das ist auch wirklich das Tolle. Also der Sommer ist wirklich eine wunderschöne Zeit zum Reisen. Und im Süden hast du halt auch so klimatisch bestimmte Gegenden, die sehr auch im Winter sogar sehr mild sein können. Mhm. Also du kannst auch Gegenden haben, wo es wirklich viel Schnee ist und sehr kalt, aber auch Gegenden, die sehr klimatisch mild sein können, wo auch Wein angebaut wird im Sommer.
Ja, das ist dann so kniffelig, was nimmt man dann mit so auf eine Reise in der Sommersaison quasi, auf eine Wanderreise, oder? Weil da gibt es ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Temperaturbedingungen, wenn man so...
Das ist immer ein bisschen schwierig.
Das ist ja so riesig, ja.
Das ist immer ein bisschen schwierig. Also oft sagen wir immer, man muss leider alles mitbringen. Denn es kann
alle
immer,
Saisonen in einem Tag, genau. Oder? Oder in alles einer Reise.
Genau, es kann immer oft, auch im Sommer, du kannst alle Bedingungen haben. Und Inland kann es oft sein, weißt du, sobald die Sonne scheint, dann ist es wunderschön warm. Da kann man auch in kurzen Hosen und T-Shirt, ist überhaupt kein Problem. Und sobald die Sonne weg ist, dann kann man auch sofort, dann muss man auch sofort eine Jacke anziehen. Also wir empfehlen immer, man muss leider fast alles mitbringen. Denn die Konditionen können sich immer schnell ändern.
Ja, und am besten halt nicht eine super, super, super schwere, dicke Jacke, sondern halt verschiedene Schichten, oder? Mit dem kann man, dieses Zwiebelprinzip gilt auch oft im Süden von Europa, wenn man von hohen Berg rauf geht, wo es ja dann auch kalt sein kann. Also diese, ich glaube, das ist immer gut. Gute Wanderschuhe natürlich, klar. Beim Rucksack wird das Gepäck, muss man ja nicht alles selber schleppen, aber so 25, 30 Liter braucht man schon, wenn man ein bisschen Brotzeit mitnimmt, Jause sagen wir in Österreich, und ein bisschen warme Sachen drinnen hat, ja. Ja, und zum Tiere beobachten, glaube ich, ist so ein Tipp, den wir den Kunden gerne geben, ist, dass man schon auch ein Fernglasl mitnehmen soll, wenn man sich interessiert für Tiere.
Ist eine gute Empfehlung, auf jeden Fall. Also vor allem auch in diesen Gegenden wie die Chilkoten-Gegend. Das ist wirklich, da hat man eine große Möglichkeit, auch Wildtiere rein vom Auto alleine auszusehen. Nicht nur alleine auf den Wanderungen, sondern alleine auch vom Auto. Also lohnt es sich oft, ein Fernglas ist nie schlechte Idee. Kann man immer, ist immer eine gute Idee.
Da muss ich sagen, ich habe da schon ein bisschen herumprobiert. Da zahlt es aus, nicht ganz das Billige vom Drogeriemarkt in der Kiste mitzunehmen. Da gibt es große Unterschiede. Also Marken wie Swarovski oder auch Zeiss sind zwar teuer, aber sind ja Geld dann oft wert, weil man dann wirklich ein super scharfes Bild hat. Was sagst du? Also da soll man nicht sparen. Und die gibt es auch relativ leicht inzwischen so als Reisefernglas. Ja.
Genau, das ist ja auch, genau, das, es gibt ja auch wirklich tolle, auch leichte und kleine Wander, also Ferngläser, die wirklich hohe Qualität sind. Und ich denke auch, es lohnt sich oft ein bisschen mehr auf Qualität zu achten. Im Nachhinein lohnt sich das schon immer, ja. Auch alleine, sag mal, bei der Inside Passage, also du hast wirklich auch da auch Möglichkeiten, von Seeadlern bis zu Robben und Orcas. Also die Wahrscheinlichkeit, Tiere zu sehen, ist hoch. Ist natürlich nie garantiert. Mhm. Es ist halt eine sehr wilde Gegend. Die laufen auch frei herum. Aber die Wahrscheinlichkeit, in Westkanada Tiere zu beobachten, ist sehr hoch.
Wow, also allein das ist schon ein großer Grund für alle, die quasi Wildnis und Tierwelt erleben wollen, dorthin zu fahren. Jetzt springen wir mal einfach rein in die Route, die wir da sozusagen ausgearbeitet haben gemeinsam. Wie schaut das denn aus? Es startet ja in Vancouver, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Was gibt es denn in Vancouver zu sehen? Also Multikulti liegt, was gibt es da für Eindrücke? Beschreibe ein bisschen, erzeuge ein paar Bilder.
Ja, Vancouver ist eine schöne Stadt, ist eine moderne Stadt, gilt eigentlich, war ja oft immer galt als sehr hoher Lebensstandard, war unter den 10 lebenswertesten Städten der Welt und so. Und ist halt dadurch, dass es liegt, auch sehr optimal
Ich muss gerade aufzeichnen, weil wir matchen uns immer mit Wien. Also Wien und Vancouver sind da immer in diesen Rankings. Ja.
Genau.
Also große Lebensqualität, Zufriedenheit.
Genau. Und die Lebensqualität in Vancouver ist auch immer sehr, sehr hoch. Und es liegt halt auch sehr optimal. Du hast wirklich, es liegt gleich an der Küste. Und kurz hinter Vancouver hast du auch sofort Berge. Also in bestimmten Zeiten kannst du wirklich, früh morgens kannst du an der Küste sein und am Strand und am Nachmittag kannst du Skifahren. Also diese Qualität ist unglaublich toll. Und ist sehr, wie gesagt, sehr multikulturell. Ist eine sehr moderne Stadt. Lebensstandard ist sehr hoch, ist wunderschön. Es gibt auch wirklich tolle Sachen. Es hat tolle Parks, wie der Stanley Park. Also auch sehr freundlich fürs Fahrradfahren. Und dann hast du auch wirklich tolle Ecken wie Gastown, das alte historische Gastown. Und Ecken wie der Markt.
Granville Island. Ja, genau
der Granville Island Markt. Auch wirklich wunderschön mit Aussicht auf Downtown und mit ganz vielen unterschiedlichen kulinarischen Möglichkeiten dort. Also es hat alles irgendwas für jeden dort.
Und viel Natur, die in die Stadt oder ganz nahe zur Stadt kommt, oder? Obwohl es eine große Metropole ist, so diese Mischung.
Genau, diese Mischung. Also wie gesagt, es ist halt eine große Metropole und hat alles Mögliche an Kultur, aber gleichzeitig kannst du, weißt du, in kürzester Zeit bist, kannst du sofort dort Skifahren oder Wanderung, wunderschöne Gegend zum Wandern, also auch unglaubliche Möglichkeiten da, Mountainbiken, weißt du, Wassersport, es gibt alles, also man kann wirklich alles dort auch machen und erleben und deswegen ist es auch so halt eine tolle Stadt, eine beliebte Stadt.
Da könnte man die ganze Reise gleich dort verbringen, aber es geht ja dann weiter und es wäre zu schade, nur in diesem Südzipfel zu bleiben quasi. Ist ja riesig, da gibt es noch mehr zu erkunden. Es geht ja dann weiter nach Whistler, glaube ich, oder? Von der Route.
Genau, also über Vancouver geht es dann Whistler, das ist etwa so 1,5-2 Stunden entfernt. Mhm. Und Whistler war ja bekannt, ist ja als bekannt für die 2010 Winterolympiade und auch für Skifahren. Also ist das größte Zentrum und Skigebiet Kanadas. Aber auch im Sommer ist es halt mitten in den Bergen, es ist wunderschön. Also die Wandermöglichkeiten sind optimal, sind einmalig dort. Und du hast auch im Sommer Gletscher und türkisblaue Seen und gleich in der Nähe auch Fjorde. Also kannst gleichzeitig vom Berg auch noch Fjorde beobachten. Also ist auch landschaftlich unglaublich reizvoll.
Ui, da kommen schöne Bilder. Und die Gletscher, die sind ja viel tiefer bei uns, weil ja so hoch im Norden sind, die Berge sind ja gar nicht so hoch, aber haben trotzdem quasi permanent Eis und Schnee. Die sind ja permanent nur so um die 2000 Meter hoch, oder?
Genau, und das ist zum Teil auch wegen dem hohen Niveau an Niederschlag. Also du hast halt schon, weißt du, das ist auch ein gemäßigter Regenwald oft in dieser Gegend. Mhm. Und im Winter ist es bekannt für große Niederschläge. Also im Sommer nicht eher so. Im Sommer hast du auch wunderschöne, warme Tage, wie gesagt. Aber ist halt sehr bekannt. Da findet man so Glasen und Zedern. Es ist ein gemäßigter Regenwald. Und im Winter halt ist Whistler auch bekannt in der Regel für seinen großen Niederschlag.
Also richtig, richtig viel Schnee dann.
Richtig viel Schnee.
Okay. Und dann natürlich sehr grün, weil es sehr, sehr feucht ist quasi, ja.
Genau. Also ist eine relativ bisschen feuchtere Gegend. Mhm. Und dadurch es ist sehr grün und man hat halt Douglasen und Zedern und
Und auch dieser Garibaldi Lake, oder? Den stelle ich mir so schön vor.
Genau, das ist halt auch so eine klassische Gegend, also klassische Wanderung für die Gegend ist dieser Garibaldi Park. Und das ist zum Teil auch wegen diesem Kontrast. Du hast die Granitwände und die Granitberge, dieser Coast Mountains mit den türkisblauen Seen der Gletscher und auch das Grüne, das stark Grüne dieser Regenwälder unterhalb in den Tälern. Also es ist landschaftlich unglaublich wunderschön.
Und dann ändert sich ja das Klima, weil du sagst, es ist sehr unterschiedlich bei euch in British Columbia. Wir fahren ja dann ins Landesinnere und dort ist es dann überhaupt nicht mehr so feucht und so grün.
Nee, da ändert sich, es ist kontrastvoll, es ist Wahnsinn. über so eine ganz kurze Strecke eigentlich, es sind so schon fast 50 Kilometer, durchquert man die Küstengebirge. Und im Inland ist es schon ganz anders. Es ist auch das klimatisch ganz anders und auch die Vegetation ganz anders. Auf einmal gibt es keine Zedern mehr. Es gibt keine Douglasen mehr. Es ist eine sehr trockene, viel trockenere Gegend. Und diese ganze Lillooet und auch dieses Interior von British Columbia ist schon fast ähnlich wie Patagonien. Ist schon fast ein Patagonien-ähnliches, vor allem auf dem Chilcotin-Plateau, ein Patagonien-ähnliches Klima, also sehr trocken, ganz anders und im Sommer auch kann sehr heiß werden, kann sehr warm, also 30, 35 Grad.
Also spannend, da ganz oben im Norden, das vermutet man nicht, da schotten die Berge quasi die Feuchtigkeit ab von dem Inland.
Genau, genau, und das ist auch nochmal ein Reiz, vor allem auch in dieser Chilcotin-Plateau-Gegend, denn du hast auch wirklich, zum Teil ist es so eine trockene Gegend, das sind auch die Bäume sehr klein sind. Also es ist sehr ähnlich im Vergleich zu Patagonien. Im Hintergrund sieht man die riesen Küstenberge. Und wenn man da auch noch mal runter geht nach Bella Coola, ändert sich das Klima wieder ganz, ganz anders auf dieses Küstengebiet, also dieses Küstenklima mit Zedern wieder und Douglasen. Also es ist sehr kontrastreich.
Und da gibt's ja dann auch, ich schaue ein bisschen im Reiseprogramm mit quasi, damit wir so die Linie halten, auch historische Orte. Es ist ja nicht nur Natur, sondern man bekommt so ein bisschen was mit aus der Geschichte, oder?
Ja, das ist auch das Tolle. Also von Whistler geht man über Lillooet und dann eigentlich den Gold Rush Trail hoch. Gold Rush. Der führt dann noch weiter.
Ja.
Den alten Gold Rush Trail. Das ist der Inland und wurde auch hauptsächlich von den Gold Rush so Ende 1800 benutzt, um in den Yukon hochzukommen.
Okay.
Und da sind auch die ganzen Orte unterwegs, haben noch diese ursprünglichen Namen. Also findet man immer noch das 60 Mile House und das 100 Mile House und 120 Mile House, was diese frühen Wegstationen waren, um Proviant und Unterhalt für die Pioniere dazu zu bekommen.
Und du hast eben gesagt, das Chilcotin-Plateau, also das, wo du sagst, so ähnlich wie bei Patagonien, was kann man dort machen oder wie kann man sich das vorstellen? Was für Aktivitäten sind dort?
Ja, also das Chilcotin, die Chilcotin-Gegend ist nochmal ein von den noch wildesten, also es ist eine reine Wildnisgegend. Und ist noch einfach in den reinsten Wildnisecken noch in Nordamerika. Es ist unglaublich toll. Also viel kann man da, also Angeln ist riesig. Man kann unglaublich toll angeln. Einfach auch die Natur genießen. Da hat man über 400 Kilometer fast überhaupt keine einzige Dorf. Also es sind nur kleine Orte unterwegs. Die Präsenz von Einheimischen auch noch sehr groß da oben. Es lehnt aber auch, also es gibt auch tolle Möglichkeiten zum Wandern in der Gegend, aber wirklich der Reiz der Gegend ist einfach die Verlassenheit, die Natur. Es ist eine reine, wunderschöne Naturgegend.
Das ist schon spannend. Also ich meine, ich wandere ja auch in den Alpen und es gibt zweifellos wunderschöne Gegenden bei uns, also brauchen wir uns nicht verstecken. Aber es ist schon noch einmal anders, wenn man so weiß, es ist ein paar hundert Kilometer um einen herum keine Siedlung oder kaum Menschen. Das ist ein anderes Feeling, oder? Man spürt das irgendwie so in der Luft. Definitiv. Ich weiß es nicht, ob das will nicht kitschig werden, aber das spürt man.
Ist definitiv, das merkt man auch sofort. Es ist einfach, man hat das Gefühl von Weite, vor allem auch einfach von riesiger Weite. Da ist wenig. Die Wandermöglichkeiten sind schon dort, aber weißt du, da ist man froh, wenn man überhaupt jemanden dort trifft. es ist halt eine ganz andere Dimension auch von Einsamkeit dort oben.
Das sind so die Momente, wo man sich als Mensch dann so ganz klein auf diesem Planeten fühlt, oder? So in dieser riesigen Natur. Ich mag das gern so. Also so, wow, riesig. So, ich bin nur so ein Sandkorn auf diesem Planet, oder?
Ja, genau. Und das ist auch wirklich das Tolle, einfach dieses, diese Momente zu genießen, wo man einfach dieses überwältigende Gefühl hat von noch Weite und Größe und dass man wirklich auch ein Sandkern ist in dieser Natur.
Also so dieses quasi Perspektiven richtig rücken, dass man es nicht immer so großartig vorkommt. Entschuldige, wenn ich so sage, das ist schon so ein Teil vom Wandern, wo man sagt, also im Buddhismus sagt man ja manchmal, ich ging in die Berge und dann war nur mehr der Berg, wo man sich selbst dann irgendwie dann so als Teil der Landschaft spürt. Ich will das jetzt nicht überziehen, aber es ist so ein Gefühl so, dass man so in dieser Landschaft wie aufgeht. Das ist vielleicht blöd, aber ja. Weißt du, was ich meine, oder?
Hm. Absolut, absolut. Nee, und ich denke, das ist wirklich, nee, absolut. Das ist auch jetzt nicht übertrieben. Diese Gefühle kriegt man oft vor allem in solchen abgelegenen Gegenden noch, die schwer zu finden sind noch. Also die oft und zu nicht mehr, vor allem in Europa, noch ein bisschen schwieriger zu finden sind. Und
ja, eher im Norden absolut, bei uns in Europa, oder? Eher so im hohen Norden, aber bei euch natürlich, das muss irre sein von den Dimensionen. Ja, und was hat es dann mit Bella Coola?
Ja, Bella Coola ist, also dann fährt man halt durch dieses Chilkoten-Plateau, was unglaublich ist, glaube ich, 430 oder 450 Kilometer, das ist ein riesiges Wildnisgebiet. Und am Ende kommt man runter, wieder durch den Pass, durch die Bella Coola-Gegend. Und Bella Coola ist auch eigentlich ein einheimisches Siedlung, der First Nations in der Gegend. Und das war auch originell nur mit der Fähre erreichbar. Bis in die etwa 1920er oder 30er. Bis zu der Zeit gab es überhaupt keine Autoroute durch die Gegend. Und es war nur später, dass da überhaupt ein Auto, also ein Highway durchgebaut wurde. Und zum Teil auch von den Einwohnern selbst in der Gegend, weil die Regierung nicht das Geld dafür ausgeben wollte.
Also die haben das selbst gebaut, Selbsthilfe quasi.
Zum Teil sogar selbst gebaut. Die Einwohner haben da mit Raupen ihren eigenen Pass durch die Berge, also Wahnsinn, durch die Berge gebaut. Und es gilt immer noch heutzutage als ziemlich spannende Gegend auch dort oben. Also da muss man auch unabhängig sein und selbst auch versorgbar sein. Ja, es gibt eigentlich nur die Highway 20, die dorthin kommt, oder die Fähre. Das sind die zwei Optionen eigentlich.
Also wirklich so an einem wirklich entlegenen Winkel unseres Planeten führt uns das dann hin, ja?
Ja, genau.
Wow, wann ist die Straße gebaut worden nochmal?
So um die 1920 oder 30, wurde da, und das war auch wirklich eine Schotterstraße. Also das war noch abenteuerlich, glaube ich, zu der Zeit.
Jetzt ist asphaltiert, das ist ein Highway, oder?
Zum meisten asphaltiert, aber auch der Heckmann-Pass ist immer noch nicht voll asphaltiert. Der ist eigentlich, da gibt es auch noch eine große Strecke von dem Pass, die runtergeht bis nach Bella Coola, die noch Schotter, also weiterhin Schotter bleibt.
Ja. Und wie kann man sich das vorstellen? Da trifft man nur alle, was ist, Stunde kommt der Auto, oder ist da schon mehr Verkehr heute?
Ich meine, da ist schon, je nach Saison ist da schon noch ein bisschen mehr Verkehr.
Ja, okay.
Aber es ist nur die eine Straße. Und vor allem, wenn man abseits geht von dieser Hauptstraße, ist nichts. Da ist wirklich nichts, ist reine Natur. Und auch unterwegs wenig, da muss man auch aufpassen mit Benzin und mit tanken, denn das kann wirklich vorkommen, dass du mehrere hundert Kilometer hast, wo keine Benzinmöglichkeiten oder Tankmöglichkeiten gibt.
Keine Raststätten wie bei uns auf den Autobahnen alle 20 Kilometer, also da muss man schon vorbereiten, wenn man da unterwegs ist.
Ein bisschen schon.
Und dort sollen ja auch die Grizzlybären sein. Wie ist denn das? Kann man die dort wirklich sehen?
Ja, also Bella Coola ist sehr bekannt für seine Grizzlybärenbeobachtung. Es ist ein Hotspot dafür. Vor allem auch im Spätsommer und im Herbst. Und dadurch, dass die Lachse ziehen, den Fluss hoch, ist da auch eine große Population. Da kann auch eine große Bärenpopulation sich halten. Und im Spätsommer und Herbst kann man da auch mit lokalen Guides den Fluss mit Rafts runtergehen und die wirklich vor der Nase sehen, wie die Lachse aus den Flüssen rausziehen. Also schon Wahnsinn. Es ist, also, und die Gegend ist sehr bekannt, genau deswegen.
Also die haben da so, ich kenne das von Filmen, so eine Technik, wie sie da so reingreifen ganz schnell ins Wasser, oder?
Ja, ja, es schaut ja genau, super genau. Aus, also ja. Die kennen sich auch gut aus. Und das ist auch, auch unter denen gibt es auch bestimmte Ecken, wo die selbst wissen, die Bären, wo am besten zu fischen ist. Mhm. Und die sitzen wirklich da am Flussufer und je nach, ob da eine Strömung ist oder auch ein Wasserfall, und sitzen und holen die Fische direkt aus dem Wasser raus.
Ist natürlich nie Garantie, ist ja kein Zoo, aber es ist häufig. Es gibt sie dort zu gewissen Saisonen halt wahrscheinlich einfach.
Genau, also in dieser Beziehung gibt es halt Saison. Das fängt, glaube ich, so etwa bei Mitte Sommer an und geht schon bis Ende September oder auch in den Oktober rein. Mhm. Vor allem für diese Lachziehung, also wo die Lachse die Flüsse wieder hochziehen zum Laichen.
Die wandern ja.
Aber quasi. Es ist überhaupt auch eine Gegend, die wo die Nahrung haltig, also viele Nahrung ist für Bären und die Population überhaupt sehr hoch ist. Also es ist auch beim Wandern und unterwegs muss man immer dort, vor allem dort, auch sehr bewusst sein wegen Bären, weil man die überall auch treffen kann.
Ja, aber wir haben ja den Guide mit und der weiß ja, was zu tun ist, oder? Ja, genau. Ja, und also nur jetzt zum Einordnen, wir sind schon ganz weit weg von Vancouver. Wie weit sind wir jetzt so unterwegs in Bella Coola? Wie weit ist denn das rum im Norden, so ungefähr?
Da ist man also per Auto, also zu Fahrt ist das schon knapp um die 2000 Kilometer.
Ui, das und ist schon Luftlinie ordentlich im Norden.
Ordentlich, ja. Und allein Luftlinie ist es, glaube ich, schon knapp 1000 Kilometer nördlich von Vancouver. Also es ist schon einiges nördlich von Vancouver, ja.
Und von dort geht es ja dann weiter auf der Inside Passage, oder? Und dann fährt man mit dem Schiff weiter, oder?
Genau, also von dort aus ist halt Standpunkt für den Schiff durch diese also diese Inside Passage und die Westküste von British Columbia ist halt geprägt mit über tausenden unterschiedlichen Inseln, unterschiedliche Größe. Wow. Also es ist auch, wie gesagt, nochmal landschaftlich sehr, sehr vielfältig. Die Fähre selbst braucht zwischen 10 und 11 Stunden und die ganze Zeit fährt die Fähre halt innerhalb dieser unterschiedlichen Größen Inseln. Und auch da hat man eine Chance, oft allein von der Fähre aus Bären zu sehen, Seeadler, Robben, Delfine, Buckelwale, Orcas, weil auch diese ganze Gegend sehr nahrhaft ist, auch wegen den Pazifikstrom, dass da auch viel eine große Anzahl an Tieren hat. Auch Marientiere.
Seetiere oder was, oder mehr Meerestiere, ja, ja, genau.
Genau.
Ja. Also die Empfehlung vom Feldstecher vom Fernglas ist, glaube ich, jetzt zu wiederholen, weil 10 Stunden Fähre klingt lang, aber wenn man so viel zu sehen kriegt, glaube ich, vergeht die Zeit recht schnell.
Meistens immer zu schnell. Meistens leider immer zu schnell. Und man denkt, oh, das ist ja aber eine lange Zeit, aber am Ende denkt man, eigentlich hätte es noch leicht länger sein können. Und es ist einfach, weil es landschaftlich vielfältig ist und einfach auch die unglaubliche Möglichkeit, alleine von der Fähre aus unterschiedliche Tiere zu beobachten.
Also großes Landschafts- und Tierkino, während man da gemütlich steht und rausschaut und staunt.
Es wird einem nie langweilig. Das ist auf jeden Fall definitiv nie langweilig.
Wie groß ist das Schiff? Das ist eine öffentliche Fähre oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist eine öffentliche Fähre, die auch hauptsächlich nur saisonhaft fährt. Mhm. Also zum Teil auch nur saisonhaft. Und die Fähre selbst ist relativ groß, aber die geht auch nicht jeden Tag nach Bella Coola. Die ist mehrere Tage pro Woche. Also ist auch schon relativ groß. Da passen auch, ich glaube, ein paar hundert Leute passen da schon drauf, auch mit Autos und LKWs.
Ja.
Aber wie gesagt, die Gegend ist allein, wird nicht jeden Tag mit der Fähre befahren.
Du, und Bella Coola, das ist quasi eine dieser, haben wir gesagt, eine dieser Lebensadern für den nördlichen, für diesen Teil eures Landes quasi, ja?
Absolut, ja, absolut. Also auch für die einheimischen Bewohner dort und für die lokalen Leute ist überhaupt diese Inside Passage auch als Lebensadler. Und die wurde schon seit tausenden von Jahren auch für Handelsrouten und für die einheimischen Bewohner benutzt, die dann Handel von von wirklich von den USA, von den südlichen Staaten des USA bis hoch nach Alaska gehandelt haben.
Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da auch Siedlungen unterwegs, wo die Fähre anhaltet, oder ist da nur Niemandsland, also Niemandsland, Natur?
Also auf der Strecke, die wir dann bereisen zwischen Bella Coola und Port Hardy auf der Nordspitze von Vancouver Island, ist das im Prinzip Natur pur. Es gibt schon ein paar Siedlungen, aber die sind meistens die Fjordarme noch weiter hoch. Also kommt man das nicht zu sehen. Und es ist eine reine Fährenfahrt. Die stoppt auch nicht unterwegs irgendwo. Also sie geht direkt von Bella Coola bis nach Port Hardy und das braucht 10 bis 11 Stunden.
Also man fährt einfach hunderte Kilometer durch unberührte Natur. Wow, oder? Und mit Buckelwalen noch einmal so wiederholt, mit Seeadlern. Also das ist wirklich ein Highlight wahrscheinlich, oder?
Das ist ein Highlight.
Von der Reise, ja.
Absolutes Highlight, ja.
Und dann Stichwort Vancouver Island, oder? Dort landet man dann.
Genau, ja. Ja, und Vancouver Island, also wir landen genau auf der Nordspitze bei Port Hardy. Und auch Vancouver Island selbst ist schon alleine riesig. Also alleine von Nordspitze zu Südspitze braucht man 6 oder 7 Stunden zu fahren. Und ist selbst die Insel ist auch sehr vielfältig. Du hast auch Berge bis zu 2200 Meter im Inneren. Und auf der Ostküste oft mildes Küstenklima.
Klima, ja.
Und auf der Westseite der Insel raues, wunderschöner, auch raue Westküstenklima. Mit Regenwald und auch Sandstrände, riesige Sandstrände, aber auch sehr rau und wild noch.
Also Baden ist chillig dann, wenn man dort rein.
Baden ist chillig, man kann's. Ja. Ist auch beliebt, aber ist chillig, also ist kühl. Und ja. Es ist interessant, dort kann es auch im Sommer noch gemäßigt bleiben und im Winter auch gemäßigt. Mhm. Aber es ist eine raue Gegend, wunderschön, aber sehr rau.
Und gut zum Wandern, was kann man da machen als an Wanderungen?
Ja, also ein Highlight natürlich zum Wandern ist halt auch dieser Strathcona Provincial Park. Im Zentrum von der Insel ist der größte geschützte Provinzialpark der Insel. Und dort gibt es wundertolle Wandermöglichkeiten, also auch alpine Wandermöglichkeiten. Alles von Halbtages- bis zu Mehrtageswanderungen, die man dort im Zentrum, das liegt auch in der Nähe von Comox, und da kann man wunderschön auch, also wie gesagt, Wandermöglichkeiten gibt es dort unendlich.
Ja, für mich immer so ein Highlight sind diese uralten Bäume. Das ist ja auch dort quasi in dem Gebiet, in dem Cathedral Grove, habe ich so nachgelesen.
Genau.
Das war für mich so, also überall auf der Welt. Ich war jetzt quasi heuer zu Jahresanfang auf Madeira. Da gibt es ja auch einige 100 Jahre alte Bäume. Ich erinnere mich an Neuseeland. Das hat so einen, also wenn du so ein 800 Jahre alt sind die Bäume bei euch, oder? So riesengroße, ja, alte.
Genau. Ja. Es gibt das auch noch große Städte, ja.
Ja, das hat so einen eigenen, also ich weiß nicht, das hat so eine eigene Stimmung, so ein uralter Baum, der quasi das frühe Mittelalter gesehen hat und schon so viel Jahresringe auf dem Buckel hat.
Ja, und es gibt noch große Strecken von Altwuchswäldern vor allem auch auf der Vancouver Island. Mhm. Und unter anderem kommen wir auch durch den Cathedral Grove durch. Und da kann man auch zu Fuß wunderschön diese riesen Bäume noch sehen, die zum Teil 500, 800, 1000, fast 1000 Jahre alt sind. Mhm. Und wow, 50 bis irre. 70, fast 100 Meter hoch sind. Also riesige, gewaltige, alte Bäume. Und da hat man auch wieder nochmal dieses Gefühl von, weißt du, vom Sandkorn, dass es auch wie gewaltig die Natur halt sein kann.
Ja, und wenn man so sein eigenes Leben anschaut, also man hofft, man wird 80 und dann steht da 1000 Jahre altes Wesen, das ist dann schon, also allein wenn ich so erzähle, kriege ich ein bisschen Gänsehaut, weil diese Erlebnisse mit so uralten Bäumen, das ist schon, kann man nicht so viel drüber reden, aber es ist berührend. Und es gibt ja auch dann viel, also das Stichwort wieder mal First Nations, dort gibt es ja dieses Ummister Cultural Center dann auf Vancouver Island, das besuchen wir ja dann auch.
Genau, also das ist auch direkt von Port Hardy aus, kurz südlich davon, mit einer kleinen Fähre. Und das ist das Unistar Cultural Center. Das wird auch von den lokalen First Nations betrieben. Und dort hat man wirklich eine unglaublich tolle Möglichkeit, auch über die Geschichte zu lernen und der kulturellen Unterschiede und wie die Lebensart früher war. Mhm. Alles von Kultur bis auch zu Kunst, von den unterschiedlichen Masken bis zu Totempfählen, auch deren Kunst, deren Malerkunst, also und auch die Geschichte vom Potluck. Also wirklich, das ist eine unglaublich tolle Möglichkeit, auch wirklich anhand von Lokalen auch zu lernen, wie diese First Nations Geschichte abgelaufen ist.
Was ist Potluck?
Ja, Potluck war, das ist auch so, ich bin da auch kein Experte.
Ja.
Aber Potluck war halt eine kulturelles Zeremonie. Mhm. Und das wurde für unterschiedliche Gründe gemacht. Oft war das halt auch für unterschiedliche Stämme, wenn es dann irgendwelche wichtigen Events oder Ergebnisse gab, dann kamen unterschiedliche Stämme zusammen und die haben Potluck getrieben. Mhm. Und Potluck meinte, dass man sich eigentlich zusammengesetzt hat und auch, Essen untereinander geteilt hat. Und das wurde aber für viele Jahre, also ich glaube fast 100 Jahre, wurde es von der Regierung später nicht mehr erlaubt. Mhm. Und das ist auch ein bisschen eine dunklere Zeit der kanadischen Geschichte, ja, durch den Kolonismus, wo auch First Nations sehr unterdrückt waren. Und diese Zeremonien wurden halt für lange Zeit nicht erlaubt, um auch zu verhindern, dass die unterschiedlichen Stämme sich auch treffen konnten und Austausch haben konnten.
Aber damit die nicht stark werden. Damit die nicht stark werden, ja.
Boah. Genau. Und leider ist es halt auch ein dunkles Kapitel der kanadischen Geschichte. Aber das war halt dieser Austausch von Essen und von Zeremonien. Dieser Potluck war halt, wo die zusammenkamen und Essen, Mahlzeiten ausgetauscht haben und genossen haben.
Also eigentlich so Friedenszeremonie, wo man sich trifft unter unterschiedlichen Völkern, so stellen wir das vor, oder? So,
sehr ähnlich, genau, sehr ähnlich. Austausch. Und das geht sehr ähnlich. Und Potluck ist eigentlich ein Begriff hier auch unter Nicht-First Nations. Mhm. Also es ist ganz normal, dass man auch sagt, hey, wir machen am Wochenende ein Potluck. Und dann kommen die Leute zusammen, das ist ein Treffen, es ist ein Fest und jeder bringt irgendwas mit. Mhm. Und das ist noch so diese Kernidee auch dahinter, dass jeder irgendwas mitbringt für alle und dass man das dann teilt. Mhm. Und das war auch diese Kernidee hinter dieser Potluck-Zeremonie für die First Nations. Mhm. Aber es ist noch gang und gäbe hier auch unter allen in Westkanada.
Habe ich bei uns auch schon gehört. Also es ist auch zu uns gekommen, quasi bring your own oder jeder bring nimmt was zum Essen mit. Ja, genau.
Genau, also Potluck, da bringt man einfach sein eigenes, bringt man irgendwas mit.
Ja, na, aber spannend, wenn man dann den kulturellen Hintergrund dann dort vor Ort sieht quasi und auch so ein bisschen die düsteren Zeiten des Kolonialismus gehört ja irgendwie dazu auf einer Reise, dass man auch die nicht so schönen Seiten sieht, wie dann die ersten Siedler da aufeinander getroffen sind und versucht haben, da zu unterdrücken. Oder nicht nur versucht, sondern unterdrückt haben natürlich, ja.
Genau. Und diese Geschichte ist auch sehr kompliziert und oft war das Verhältnis, eigentlich das originelle Verhältnis zwischen den ersten Siedlern und der Einheimischen in Kanada ziemlich gut. Ersten Einheimischen brauchten auch die, und da gab es auch guten Handel.
Ja, ja.
Aber da gab es auch eine sehr große Zeitpunkt, also so eine Zeit, wo systematisch auch von der kanadischen Regierung, von der Krone, die Rechte der Indigenen unterdrückt wurde, die Kultur, alles Mögliche. Also es ist auch eine dunkle Zeit. Mhm. Und es ist, aber das wird alles auch als in diesem Unistatis, die Kulturcenter, da im Nord von Vancouver Island wird das auch alles dargestellt. Und da kann man wirklich auch lernen, was da alles mit verbunden war.
Und gibt es da auch First Nation Guides oder Leute, die dann quasi, die man trifft, mit denen, die das präsentieren?
Die Guides sind alle First Nations. Also das wird betrieben und auch geleitet von First Nations. Also wirklich eine tolle Möglichkeit, da auch von denen selbst zu sehen, was da alles mit verbunden war.
Also aus erster Hand auch so die Geschichte präsentiert zu kriegen. Ja, wow, cool. Also richtig cool. Ja. Ja, das ist eh so zum Thema Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit ist natürlich schon, die Umwelt zu schützen, das ist ja unser Geschäftsgegenstand, in schöne Umwelt und schöne Natur zu gehen. Wir kompensieren auch den CO2-Ausstoß von den Anreiseflügen. Wie viel Nachhaltigkeit steckt denn so in unserer Reise? Was haben wir uns da Gedanken gemacht? Erzähl das einmal ein bisschen.
Ja, also Nachhaltigkeit ist auch hier eine sehr große, ein großes Thema. Und ist auch für uns sehr wichtig in der Regel. Mhm. Also auch dadurch, dass wir immer versuchen, auch Inlandsflüge zu vermeiden, auch mit solchen Sachen wie die Fähre, bewusst damit umzugehen, dass man mehr auf dem Land ist, mhm. auch lokal, dass wir versuchen, auch lokal alle unsere, also ob es jetzt Essen ist oder mhm. auch Unterkünfte, also immer versuchen, lokal wie möglich zu bleiben.
Mhm, mhm. Unterkünfte ist ja auch so ein Thema, ne? Dass man nicht irgendwelche internationalen Ketten hat, sondern familiengeführte kleinere Einheiten bevorzugt, die dann eher mit lokalen Produzenten zusammenarbeiten.
Genau, also wenn möglich, versucht man das auch immer zu unterstützen. Auch zum Beispiel die Nemea Lodge, wo wir da auch, das ist auch von Einheimischen dort betrieben und also das gehört auch den Einheimischen. Also wenn möglich, versuchen wir euch auch das immer zu unterstützen und nicht große Ketten zu benutzen.
Wo ist diese Nemea Lodge auf der Reise?
Genau in diesem Chilkotental, also im südlichen Chilkotental.
Okay, ja am Anfang geredet.
Genau, ja, und das ist am Ufer vom Chilco Lake, also auch total ab vom Fleck. Und das ist auch nochmal eine kulturelle Gegend, wo halt sehr viel auch First Nations noch leben und wo die schon immer gelebt haben.
Und so vom Umweltgedanken in Kanada, wie ist denn das im Land so?
Ja, ich meine, wir sind auch nicht perfekt, aber ich denke überhaupt, in der Regel ist das Bewusstsein sehr hoch bei uns. Also die Kanadier ist auch ein sauberes Land. Die Kanadier sind bewusst auch mit dem Abfall und dem Müll. Man sieht wenig Müll. Die Kanadier nehmen auch ihren Müll immer mit, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und Nachhaltigkeit ist auch ein großes Thema. Auch bei uns, also wir versuchen auch mehr und mehr auch von nachhaltiger Energie bis zu, wie gesagt, auch Essen und Produkte lokal zu versorgen. Also wir versuchen auch da so gut wie möglich auch nachhaltig zu denken.
Wow, also das klingt richtig nach Natur pur. Mir ist gerade eingefallen, beim Abfall, es geht ja auch manchmal um die Bären, oder? Wenn man so Essensreste übrig lässt, wenn die dann das Plastik essen, ist erstens nicht gesund und zweitens auch komisch. Dann, ja.
Genau. Und wie gesagt, Kanada ist nicht perfekt, aber ich denke, das Bewusstsein ist schon sehr hoch, auch unter der allgemeinen Bevölkerung. Und man sieht auch wenig Abfall. Die Leute räumen auch meistens ihren Müll immer weg. In der Regel ist es alles sehr sauber und das wird auch sehr geprägt, dieses Bewusstsein, dass man nicht Essen rumliegen lässt, dass man nicht Abfall rumliegen lässt, auch wegen den Wildtieren, dass die Bären da nicht dran gehen oder andere Tiere, auch Wölfe. Das sieht man auch überall in den Nationalparks, wird das sehr, sehr befördert. Also es ist schon, das Bewusstsein ist ziemlich hoch hier allgemein.
Und wie ist so das System? Also ich weiß nur von den USA, da ist das sehr professionell mit Rangers und Wegen und Beschilderung. Kann man sich das so ähnlich bei euch auch vorstellen wie in den USA?
Sehr ähnlich, sehr ähnlich. Auch sehr, in der Regel sehr gut, sehr gut organisiert und
Von der Information quasi, also das habe ich wirklich, in Amerika, es hat mich wirklich beeindruckt, weil Nationalparks kann man in Amerika, euch eingeschlossen.
Genau, also und das ist sehr, also das Prinzip ist sehr ähnlich, das hat Kanada auch sehr ähnlich übernommen von den USA, also auch gut beschildert, oft sehr sichtbar, also man sieht auch viele Parkranger sind immer da, um hilfreich zu sein, Informationen zu geben, man versucht auch den Besuchern so viel Informationen zu geben wie möglich, Nationalparks sind sehr gut da drin, Provinzialparks eigentlich ziemlich auch, aber auch Gegenden, wo jetzt keine Parks sind, da sieht man auch ab und zu mal Beschilderung und man versucht auch die Informationen weiterzugeben, vor allem auch mit Nachhaltigkeit und Abfall und solche Sachen, ja.
Also da habe ich das Gefühl gehabt, da können wir in Europa wirklich, wirklich was davon lernen, wie professionell Natur erstens zugänglich, geschützt und auch kommuniziert wird. Also das ist wirklich großer Level dort. Ja, hat mich immer sehr beeindruckt, die großen Nationalparks.
Ja, und das ist auch relativ gut hier geregelt. Und der Gedanke ist halt auch wegen der Nachhaltigkeit, aber auch, weißt du, um produktives und gutes Tourismus zu fördern und einfach auch die Information weiterzugeben, auch unter der Bevölkerung, auch unter den Kanadiern, dass das bewusst ist.
Mhm. Ja. So ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Natur, alten Bäumen und Naturlandschaften, oder? So.
Genau. Das, genau. Und auch wegen der Nachhaltigkeit, aber auch wegen dem Tourismus, dass man weißt du, auch versucht, ökologisch Tourismus auch zu unterstützen, dass es auch bewusst ist, wie man durch das Land reist. Wie gesagt, ist nicht immer perfekt, aber in der Regel schon relativ gut organisiert. Ja.
Du, so von den Reisenden, für wen ist denn die Reise geeignet? Kann man da alleine mitfahren? Red mal so ein bisschen, was für Leute kommen da mit? Es ist ja eine kleine Gruppe, also, sehr individuell. Ja,
für alle, also wirklich, auch für einzelne Reisende passt das super gut. Weißt du, auch als Ehepaar wirklich toll. In der Regel, ich denke, die vor allem auch irgendwas sehen wollen, dass man nicht sonst zu sehen kommt. Auch wirklich das Gefühl von noch Wildnis und Abseits. Ich meine, die Reise hat auch einen tollen Kontrast auch mit Kulturensachen wie Vancouver und Victoria. Victoria ist nochmal eine wunderschöne Stadt, eine Kolonialstadt, eine britische Stadt.
Haben wir gar nicht drüber geredet, ja?
Ja, genau. Also du hast wirklich auch einen sehr großen Kontrast in dieser Reise. Von reiner Natur, weg von allem, wie auch kulturelle Highpoints wie Victoria oder Vancouver. Und ich denke, es passt dadurch halt zu vielen, zu allen, also die das wirklich mitnehmen wollen die sowas auch suchen.
Du, und wie anstrengend ist das Wandern?
In der Regel sagen wir immer so mittelanstrengend. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht verlangt, dass man irgendwo immer auf Bergspitzen drauf muss. Also in der Regel immer so mittelanspruchsvoll. Und das kann man natürlich auch immer anpassen an unterschiedlichen Leuten, an der Gruppe.
Und das heißt, Mittel ist bei uns ist so, also ich tue es ein bisschen präzisieren, ist so 4-5 Stunden Gehzeit, die man aber in mehr Stunden zurücklegt, weil es gibt ja immer was zu sehen. Also dann bleibt man stehen, dann schaut man. Ich sage immer, wenn wir unterwegs sind oder wenn ich als Guide bin, wir sind ja nicht auf der Flucht, wir sind hier, um zu genießen. Man geht schon, aber dann bleibt man auch wieder stehen und genießt.
Genau, ganz genau. Das hätte ich jetzt auch so beschrieben. Also immer so zwischen vielleicht 4 bis 6 oder 5 bis 7 Stunden. Also und dann, aber was oft hier vorkommt, ist, dass man halt schon auch, aber auch sehr ähnlich wie in den Bergen in Europa, dass man meistens mit Höhenmetern auch verbunden ist. Also die meisten Wanderungen gehen schon hoch. Also irgendwo muss man schon hochgehen, aber wie gesagt, es ist da zum Genießen. Also man kann immer Zeit nehmen und Pausen einbauen und auch einfach die Landschaft und alles auch mitnehmen.
Ja, über die Ausrüstung haben wir eh schon geredet. Also gute Wanderschuhe selbstverständlich, viele Schichten. Was ist denn so noch dein persönlicher Tipp für diese Reise? Was gibst du denn unseren Gästen mit, die jetzt da zuhören und interessiert sind?
Ja,
für British Columbia.
Also wir sagen auch mal gute Wanderschuhe, die schon eingelaufen sind. Mhm. Immer wichtig, dass sie schon vorher eingelaufen sind.
Gute Bereifung quasi.
Genau, ja. Gute Regenjacke. Das kann sich immer schnell ändern. In der Regel im Sommer ist es ungewöhnlich, dass es tagelang regnet. Aber es kann gut vorkommen, dass auf einmal morgens ist schön und nachmittags gibt's dann kann es regnen. Also immer Regenjacke ist eine gute Sache. Und Moskitomittel schlagen wir immer vor Ort hier zu holen. Also kann man auch überall bekommen. Also es ist nie ein Problem. Und Mückenmittel sagt man immer, das lokale Zeug ist stärker bei uns.
Okay. Und so als was ist so dein Highlight? Vielleicht, wenn wir so die Reise noch einmal durchgehen. Ich möchte es zum Schluss jetzt so zusammenfassen, aber was ist denn so dein persönliches Highlight, dein Tipp oder dein Lieblingsgegend? Ja.
Die ganze Reise.
Du rumpfst die Stirne.
Es ist schwer, eins rauszunehmen. Ich finde immer vor allem diese Chilkoten-Gegend so beeindruckend, weil es halt wie Patagonien ist noch eine sehr einsame Gegend und die Vielfalt, der Unterschied in Vegetation ist Wahnsinn zwischen Bella Coola und dem Hochplateau. Mhm. Die Inside Passage ist auch immer wunderschön und auch landschaftlich Vancouver Island und Sachen wie Victoria. Dann hast du wieder tolle kleine Städte wie Victoria, wo man durchbummeln kann und das alte Britische und mit dem Innenhafen. Also alles toll, ist schwer eins rauszuziehen.
Also eigentlich alles genießen, oder? Es ist, glaube ich, viel, viel Abwechslung. Wir sind ja 19 Tage unterwegs bei der Reise. Tun wir es gemeinsam ein bisschen noch wiederholen. Also wir haben eben starten in Vancouver, wo man Multikulti erlebt, verschiedene Küchen von Chinesisch an Asiatisch, aber schon viel Wildnis mitkriegt mitten in der Stadt und reisen dann wirklich in die Wildnis und ist dann schnell quasi in einsamen Landschaften.
Ja, also genau, es geht halt von Vancouver hoch bis nach Whistler. Whistler ist halt ein bekanntes Bergdorf. Und dann von Whistler über Lillooet nach Pemberton und dann, da ist halt man dieses Goldrauschtrill, wo man im zentralen British Columbia hochgeht bis nach Williams Lake und dann über das Chilcotin Plateau runter nach Bella Coola.
Bella Coola, genau.
Genau. Und dann halt einen Tag über die Inside Passage. Genau. Und wo man genau am Nordende, es ist das Nordende von Vancouver Island. Und dann fahren wir im Prinzip das ganze Vancouver Island runter und machen wir halt diesen Stopp nochmal halbwegs beim Strathcona Park und gehen auch sogar noch bis zur Westküste bei Tofino. Und dann von da aus runter nach Victoria, was auch nochmal wirklich toll ist, einen Tag in Victoria zu... zu erkunden.
Ja.
Und dann Victoria, dann wieder zurück nach Vancouver.
Ja. Entschuldigung. Okay, wir haben jetzt eine anstrengende, lange Hörreise gemacht. Quasi muss einen Schluck trinken. Marc, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist gut rübergekommen. Unsere Hörerinnen sehen ja nicht das Bild, das ich sehe. Wir sind ja online verbunden. Du bist in deiner Blockhütte, Hintergrund Holz. Hast gesagt, es ist jetzt im März doch noch relativ kalt geworden. Aber wir freuen uns schon auf den Frühling und Sommer, wo man da wirklich, wirklich super wandern kann. Danke für deine Schilderungen und dass du da unser Gast warst. Danke.
Gern geschehen. Hat mich auch gefreut.
Ja, voll nett. Ja, und du, lieber Hörer, liebe Hörerin, danke, dass du uns bis jetzt gefolgt bist auf diese lange Reise durch Kanada. Sind ja 19 Tage, 2000 Kilometer Ausdehnung von Süden nach Norden und viele, viele Kontraste. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung freuen, dass du ihn vielleicht abonnierst und auch gern mir eine Rückmeldung gibst unter podcast@weltweitwandern.com. Beantworte ich alle Anfragen, Rückmeldungen ganz, ganz versprochen persönlich. Und ansonsten noch einmal tschüss und herzlichen Dank und hoffentlich sehen wir uns dann in 2 Wochen bei der nächsten Folge von Weltweit Wandern, dein Podcast fürs Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, dein Christian Lade, der Chef Weltweit Wanderer.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.